Liebe Gemeinde, in der letzten Woche wurden schwere Vorwürfe erhoben gegen den Weltfußballverband FIFA. Beim Bau der Stadien für die WM in Katar, da soll ja 2022 die Fußballweltmeisterschaft stattfinden, wird berichtet, da sollen viele Bauarbeiter unter menschenwürdigen Umständen beschäftigt werden zurzeit, also beim Bau der neuen Stadien und Hotels und so weiter. Die englische Tageszeitung The Guardian sprach von einer neuen Form der Sklaverei. Allein zwischen dem 4. Juni und 8. August seien 44 nepalesische Gastarbeiter auf den Baustellen gestorben. An Herzinfarkt oder durch Arbeitsunfälle. Es ist die Rede von Zwangsarbeit bei Temperaturen von bis zu 50 Grad. Es sei ihnen Trinkwasser verweigert worden. Sie müssten in verdreckten Quartieren dort leben. Sklaverei im Jahr 2013. Das gab es ähnlich auch im Rom des ersten Jahrhunderts, also dort, wo um 57 nach Christus zum ersten Mal der Römerbrief eintraf, den wir ja jetzt gemeinsam studieren. Paulus hat ihn höchstwahrscheinlich aus Korinth geschrieben und dann durch eine Mitarbeiterin namens Phoebe nach Rom überbringen lassen. Die war also als Bote dorthin gereist. Und auch in Rom lebte ein Heer von ausgenutzten Sklaven, die sich kaum wehren konnten und von ihren Herren übel unterdrückt wurden. Billige Arbeitskräfte, hilflose Leibeigene. Seneca, das war ein Zeitgenosse des Paulus, ein Philosoph und Staatsmann, berichtet von einem reichen Römer namens Vedius Pollio. Dieser Vedius Pollio war bekannt dafür, dass er fleischfressende Fische besaß, also einen Teich mit lebensgefährlichen Bestien, und dass er diese fleischfressenden Fische mit Sklaven fütterte. Als eines Tages ein Sklave in Gegenwart von Gästen, unter denen sich auch Kaiser Augustus befand, versehentlich eine Kristallvase zerbrach, befahl Vedius sofort den Sklaven, so berichtet Seneca das, in diesen grausamen Fischteich zu schmeißen. Der Mann schrie verzweifelt um Hilfe, und da soll ihm sogar Kaiser Augustus zur Seite gesprungen sein. Kaiser Augustus soll angeordnet haben, alle im Haus befindlichen Kristallvasen werden jetzt zerbrochen und anstelle des Sklaven in den grauenvollen Fischteich geworfen. Da hat der Augustus den Sklaven gerettet. Der hat auch manches Problematische getan, dieser Augustus, aber hier hat er mal was Gutes gemacht. Dieses Beispiel zeigt übrigens auch, im Römischen Reich gab es nicht nur grausamen Umgang mit Sklaven, sondern es gab auch ernsthafte Versuche, das Unrecht einzudämmen. Das gab es also offensichtlich auch. Und die rechtliche Situation der Sklaven zu verbessern, manche taten das auch mit wirtschaftlichem Kalkül. Zufriedene, gut behandelte Sklaven arbeiten besser als tyrannisierte Sklaven, haben sich manche gesagt. Und so wurde dann Anfang der 60er Jahre des ersten Jahrhunderts die sogenannte Lex Petronia eingeführt. Und darin wird den Herren verboten, Zitat, ihre Sklaven ohne Genehmigung durch den zuständigen Richter wilden Tieren vorzuwerfen. Also das wurde nur gestattet, wenn man dem Sklaven gravierendes Fehlverhalten nachweisen konnte. Aber offensichtlich war dieses Gesetz nötig. Das spricht ja auch schon Bände. Noch Mitte des 2. Jahrhunderts ordnete Kaiser Antonius Pius an, wenn ein beschuldigter Sklave zu einem Standbild des Kaisers flüchtet, muss der Provinzstatthalter eine ordentliche Untersuchung seines Falles durchführen. Wird dabei die Grausamkeit des Eigentümers festgestellt, muss dieser grausame Eigentümer alle seine Sklaven umgehend verkaufen. Also immerhin kann man sagen, es gab wenigstens ansatzweise Rechte für Sklaven. Viele hatten durchaus ein angenehmes und gut versorgtes Leben. Sie unterschieden sich äußerlich kaum von ihren Herren. Sie waren gebildete Fachkräfte, viele Sklaven, und als Lehrer oder Ärzte zum Teil auch tätig. Und bestimmt haben die römischen Christen aufgehorcht, als sie die ersten Worte hörten, vorgelesen hörten oder selber lasen, die ihnen der berühmte Paulus geschickt hatte. Wie damals in Briefen üblich, stellte sich der Briefschreiber mit den ersten Zeilen selber vor. Und wir haben das ja letztes Mal begonnen zu lesen und Sie haben das jetzt auch wieder auf Ihrem Zettel, diesen Predigttext, Anfang des Römerbriefes. Paulus, ein Knecht Jesu Christi, da steht wörtlich, Paulus, ein Sklave Jesu Christi. Paulus, ein Sklave Jesu Christi. Und letzten Sonntag hatten wir gesehen, dass Paulus dieses Sklave mit Absicht an den Anfang gestellt hat. Nicht Apostel, was dann kommt, sondern Sklave. Und damit wollte er ganz deutlich machen, mein Leben gehört Jesus. Keinem sonst. Das ist die Grundlage von allem, was jetzt kommt. Er hat mich befreit von meinen alten, grausamen Sklavenhalter, von der Sünde, von dem Ausgeliefertsein an den Tod. Er hat mich losgekauft. Er hat mich freigekauft. Jesus. Er hat dafür bezahlt mit seinem Opfertod am Kreuz. Und jetzt will ich ihm gern gehören und mit allem, was ich habe und bin und kann, Jesus zur Verfügung stehen. Das wollte Paulus damit zum Ausdruck bringen. Das ist mein Ehrentitel, Sklave Jesu Christi. Das heißt, freigekauft durch Jesus und freiwillig gebunden an Jesus. Das ist Sklave Jesu Christi. Hatten wir letzten Sonntag gesehen. Als kleiner Junge hatte ich das erst nicht verstanden. Das kam mir merkwürdig vor, was mein Großvater auf den Grabstein seiner geliebten Frau schreiben lässt. Da hieß es auf diesem Grabstein Lydia Nestvogel, geborene Steinke. Und dann kam Geburtsdatum und Sterbedatum. Und darunter stand dann der Schriftzug Leibeigene Jesu. Ich habe natürlich, als Kind fand ich das seltsam, aber er hätte genauso schreiben können Sklavin Jesu. Und damit wollte mein Großvater offensichtlich sagen, ihr Leben gehörte Jesus. Und so wie ihr Leben diesseits des Grabes Jesus gehört hatte, so gehört es ihm auch jetzt über das Grab und über den Tod hinaus. Leibeigene Jesu, Sklavin Jesu. Paulus schämt sich dessen nicht, sondern Paulus schreibt das bildlich gesprochen ganz offen auf den Briefumschlag des Römerbriefs drauf. Diese ersten Verse, hatten wir ja gesagt, sind wie ein Briefumschlag für den Römerbrief. Paulus schämt sich dessen nicht, so wie es der bayerische Bischof Hermann von Betzel einmal gesagt hat. Frömmigkeit ist der Entschluss, die Abhängigkeit von Gott als Glück zu bezeichnen. Frömmigkeit ist der Entschluss, die Abhängigkeit von Gott, die Abhängigkeit von Jesus als Glück zu bezeichnen. Das hätte Paulus unterschrieben. Und in dieser Haltung und in dieser Abhängigkeit von Jesus konnte er dann auch seinen besonderen Dienst als Apostel tun. Das war die Voraussetzung. Wir sind nur dann brauchbar für den Dienst, den Jesus uns gibt, wenn wir uns ihm vorher als Sklaven ausgeliefert haben. Und Martin Luther hat uns vor der Illusion gewarnt, wir könnten völlig frei nur uns selbst gehören. Und er hat dafür ein drastisches Bild verwendet. Martin Luther hat den Menschen verglichen mit einem Reittier. Und er hat gesagt, du bist nie frei, du wirst entweder vom Teufel geritten oder von Gott. Es gibt keinen dritten Weg, es gibt nur dieses Entweder-Oder. Entweder bist du der Sklave Satans oder du bist der Sklave Gottes. Und Paulus hat das auf seine Visitenkarte ganz oben drauf geschrieben. Sklave Jesu Christi. Und das ist die Herausforderung, liebe Gemeinde, des Römerbriefs, dass er uns radikal mit den grundlegenden Wahrheiten unseres Lebens und unserer Existenz konfrontiert. Das ist die große Herausforderung. Und letzten Sonntag waren wir also bis zum Apostel gekommen. Paulus, Knecht Jesu Christi, berufener Apostel. Und heute wollen wir ein Stück weitergehen in unserem Text. Und da war noch ein Kennzeichen übrig geblieben, mit dem Paulus sich vorstellt. Ausgesondert für das Evangelium Gottes. Und wir fragen wieder, wie ist das mit diesem Kennzeichen? Gilt das nur für Paulus, wie der Apostel, oder für uns alle, wie der Sklave Jesu Christi? Wie ist das jetzt mit diesem ausgesondert für das Evangelium? Gilt das für alle Christen oder gilt das nur für Paulus? Sind auch wir, wenn wir zu Jesus gehören, ausgesondert für das Evangelium? Bist du ausgesondert für das Evangelium Gottes? Zunächst müssen wir mal feststellen, hier begegnet uns zum ersten Mal dieses große Wort, dass sich dann wie ein roter Faden durch den ganzen Römerbrief hindurchziehen wird. Evangelium. Das Wort steht etwa 60 Mal im Römerbrief. Etwa 60 Mal. Wir werden dem also immer wieder begegnen. Das Wort ist ungemein wichtig. Es gab es schon lange, bevor es überhaupt Christen gab. Das gab es in der griechischen Alltagssprache. Es wurde verwendet für eine besonders gute Nachricht, meist verbunden mit dem Kaiserhaus. Also wenn dem Kaiser ein Sohn geboren wurde, dann hieß es Evangelium, der Kaiser hat einen Sohn bekommen. Der wird der Thronfolger werden. Das war Evangelium, eine gute Nachricht. Und der Herr Jesus hat den Begriff dann aufgenommen. Er hat seine eigene Botschaft als Evangelium bezeichnet, als gute Nachricht. Und Paulus hat dann seine ganze Energie dran gesetzt, dieses Evangelium systematisch zu erklären und zu zeigen, was das für uns alle persönlich bedeutet. Wie es uns, unser Leben reich und heil machen kann. Und als Paulus im Römerbrief das Wort zum ersten Mal einführt, da geschieht das in einer auffälligen Formulierung. Vielleicht haben Sie das schon gemerkt beim ersten Lesen, wie es hier steht. Paulus, Knecht Jesu Christi, berufener Apostel, ausgesondert für das Evangelium Gottes. Da steht nicht für das Evangelium Jesu, da steht für das Evangelium Gottes. Und damit will Paulus vielleicht erst mal sagen, ihr habt schon öfter das Evangelium des Kaisers gehört. Mein Evangelium kommt aus einer höheren Quelle. Mein Evangelium kommt von der höchsten Instanz, die es gibt. Meine gute Nachricht kommt nicht von irgendeinem Menschen, nicht von irgendeinem Kaiser, nicht von irgendeinem Theologen, nicht von irgendeinem Rabbi. Mein Evangelium ist nicht auf dem Weg einer ehrwürdigen Tradition zu uns gekommen, sondern mein Evangelium ist das Evangelium Gottes, das ich euch weitergebe. Das ist die Originalquelle für die Wahrheit. Gott selbst. Daher kommt es. Und darum ist es angebracht und ist es notwendig, genauestens hinzuhören, um dieses Evangelium richtig zu verstehen. Weil es um Gott geht. Weil es um alles geht. Darum ist es wichtig, dass wir dieses Evangelium nicht verpassen. Dass wir es nicht missverstehen. Und um euch dabei eine Hilfe zu sein, bekennt Paulus, dazu hat Jesus mich ausgesondert. Ausgesondert für das Evangelium. Was heißt ausgesondert? Das Wort, das hier steht, bedeutet so viel wie abgesondert, herausgenommen, ausgewählt. Also ausgesondert ist viel mehr als nur beauftragt. Ausgesondert ist viel mehr als nur berufen. Sondern ausgesondert bedeutet herausgenommen, beiseite genommen für eine ganz wichtige Sache. Das meint ausgesondert für das Evangelium. Ausgesondert heißt beschlagnahmt. Beschlagnahmt hat er mich, sagt Paulus, für das Evangelium, damit ich mich völlig auf dieses eine konzentrieren kann. Beschlagnahmt für das Evangelium, so können Sie das etwas freier übersetzen. Und sehen Sie genau hin. Das Entscheidende an diesem Absondern ist nicht, wovon es mich wegzieht, sondern wohin es mich hinzieht, wenn ich das so sagen darf. Da steht ausgesondert für das Evangelium. Das heißt, zum Evangelium hin. Ausgesondert nicht erstmal gegen, sondern ausgesondert für. Das wird auch an dem griechischen Wort sehr deutlich, was da steht. Diese Absonderung geschieht nicht gegen etwas, sondern für etwas. Und das war der Unterschied zum Vorleben des Paulus. Da war er ja Pharisäer, wie wir wissen. Und die Pharisäer, das waren die Abgesonderten. Ein ganz ähnliches Wort, nur eben im Hebräischen. Bei den Pharisäern ging es vor allem um die Isolation von den anderen. Die Pharisäer, die waren in ihrer Grundausrichtung negativ. Die blickten vor allem gebannt auf das, was sie ablehnten, was sie nicht wollten. Abgesondert. Aber der neue Paulus ist kein Pharisäer mehr. Er ist nicht einfach der isolierte, abgesonderte, sondern er ist ausgesondert für das Evangelium. Ganz wichtiger Unterschied. Und daraus ergibt sich natürlich zwangsläufig, wenn ich für das Evangelium ausgesondert bin, dass ich in der Folge natürlich auch gegen bestimmte Dinge bin, die gegen das Evangelium sind. Aber das Gegen ist erst die Folge des Für. Dass ich mich dann von dem abgrenzen muss, was gegen das Evangelium streitet. Wie zum Beispiel von diesem seltsamen Buch Die Hütte, das auf den ersten Blick sehr, sehr christlich daherkommt, aber in seiner Botschaft das Evangelium total verfälscht. Und deswegen muss ich mich von so einem Buch abgrenzen, nicht weil ich grundsätzlich dagegen bin, sondern weil ich für das Evangelium bin. Ausgesondert für das Evangelium, sagt Paulus. Und das ist eigentlich auch nicht so kompliziert. Neulich habe ich zufällig ein paar Minuten in eine Dokumentation über die Tenniskarriere von Steffi Graf reingeschaut. So ein paar Minuten. Und das war hochinteressant. Von klein auf hat sie täglich viele Stunden auf dem Tennisplatz verbracht. Da blieb kaum noch Zeit für andere Dinge. Sie hat die Schule auch schon ziemlich früh verlassen. Sie hat als Teenager auf vieles verzichtet, die Steffi, was für andere ganz normal war. Sie hatte kaum Freizeit, sie musste früh ins Bett, sie musste sich gesund ernähren und so weiter. Das kam da alles vor. Und die Leute, die sie damals begleiteten, ihre Trainer, ihre Eltern und so weiter, ihr Manager später, die haben gesagt, die hat nur für Tennis gelebt. Für etwas. Und darin waren sie sich alle einig, sie hat es unbedingt gewollt. Das hat man ihr nicht aufgezwungen, sondern sie hat es unbedingt gewollt. Sonst hätte sie das auch nicht so lange durchgehalten. Psychologen würden sagen, das war intrinsisch. Das kam von innen, diese Motivation. Das war intrinsisch. Sie wollte es. Abgesondert für. Das Ziel hatte die Steffi immer fest im Auge. Profi werden, Turniere gewinnen, den Grand Slam gewinnen, Erste der Weltrangliste zu werden. Ja, und sie hat das auch alles geschafft. Und wenn sie ihre Karriere im Rückblick betrachtet, wenn man ein Interview mit ihr hört oder liest, dann merkt man, sie ist insgesamt zufrieden damit. Sie wollte das ja. Und sie hat inzwischen, wie es scheint, auch eine eigene stabile Familie und ist mit sich ganz im Reinen. Ich denke, das ist ein gutes praktisches Beispiel dafür, was abgesondert, ausgesondert hier bei Paulus meint. Mit ganzem Herzen hingegeben, gewidmet diesem großen Ziel. Und das bedeutet, die Gedanken kreisen nicht ständig um das, worauf sie verzichtet hat. Also Steffi hat nicht ständig gedacht, jetzt darf ich schon wieder nicht rauchen, jetzt darf ich schon wieder kein Bier trinken, jetzt darf ich schon wieder nicht alle möglichen unvernünftigen Dinge tun, sondern ihre Gedanken kreisten um das, wofür sie verzichtet hat. Wie kann ich besser Tennis spielen? Wann ist das nächste Turnier? Wie kann ich trainieren? Ob das nun ein lohnendes Lebensziel ist, das ist nochmal eine andere Frage. Aber uns geht es ja um das Beispiel jetzt. Und in dem Sinne bekennt Paulus von sich, ich wurde ausgesondert. Ich wurde von Jesus ausgesondert. Er hat mich aus meinem alten Leben mit meinem alten Schwerpunkt herausgeholt. Und er hat mich beschlagnahmt. Wofür? Für das Evangelium Gottes. Um es auch anderen zu verkündigen. Um es auch euch zu erklären und nahezubringen. Und damit, ihr Lieben, können wir auch unsere erste Frage beantworten, ob das nur für Paulus gilt oder auch für uns. Natürlich müssen wir sagen, einerseits hatte Paulus hier schon eine besondere Berufung. Paulus durfte an Gottes Offenbarung mitschreiben. Das war nicht wenig. Er durfte die Bibel mit zum Abschluss bringen. Das war besonders. Paulus wurde der theologische Feldleiter für die Heidenmission in Europa. Das war besonders. Aber grundsätzlich gilt es für jeden Christen, für jeden Jünger, der zu Jesus gehört, wenn Jesus dich in seine Nachfolge beruft, wenn Jesus dein Herr wird, dann wirst du ein Sklave Jesu Christi und dann wirst du auch ausgesondert für das Evangelium. Für das Evangelium Gottes. Und dann stellt er dir auch dieses große Ziel vor Augen. Verkündige du mein Evangelium. Erkläre du mein Evangelium. Vertraue du meinem Evangelium. Und hinter diesem großen Ziel müssen sich dann alle anderen Dinge, die sonst auch noch zu unserem Leben gehören, einordnen, unterordnen. Nicht jeder soll Missionar werden. Nicht jeder soll Pastor werden. Nicht jeder wird ein hauptamtlicher Verkündiger. Das ginge ja gar nicht. Aber jedem Christen wird das ein Herzensanliegen, dass sich Gottes Reich ausbreitet. Ich bin als Christ immer zuerst Christ. Ich bin als Christ immer zuerst Christ. Und danach kommt dann alles andere. Und das zeigt sich zum Beispiel daran, was wir unseren Mitmenschen am meisten wünschen. Was wir für unsere Mitmenschen, für unsere Nachbarn zum Beispiel am meisten hoffen, dass sie Jesus finden. Dass sie das Evangelium finden, dass sie auch Christen werden, dass sie auch gerettet werden, dass sie auch in den Himmel kommen und nicht in die Hölle. Und in diesem Sinne sind wir ausgesondert für das Evangelium. Das bestimmt unser Denken. Das bestimmt auch unsere ganze Lebensausrichtung. Also das ist die erste große Wahrheit, die wir heute über das Evangelium Gottes hier entdeckt haben. Das Evangelium beschlagnahmt uns ganz. Wenn Sie mitschreiben, dann können Sie das als ersten Punkt festhalten. Das Evangelium beschlagnahmt uns ganz. Bei allem, was wir denken und tun, können wir das Evangelium nicht mehr außen vor lassen. Es beschlagnahmt uns ganz. Natürlich, oft denken wir nicht aktiv dran. Also wenn einer für sein Studium mathematische oder chemische Formeln lernen muss, dann liest er nicht gleichzeitig ein christliches Buch, das ist ja klar. Da muss er sich auf seine mathematischen Formeln konzentrieren. Das ist auch richtig. Und doch lebt dieser christliche Mathestudent in dem Grundbewusstsein, dass Jesus bei ihm ist. Und dass sein Evangelium wichtiger ist als alle mathematischen Formeln. Das Evangelium beschlagnahmt uns ganz. Und wenn ein Christ ein Haus baut, dann muss er sich dann natürlich drum kümmern. Er muss die Handwerker bestellen, er muss die Pläne machen, er muss dafür sorgen, dass das äußerlich alles funktioniert. Aber er bleibt trotzdem beschlagnahmt für das Evangelium, wenn er ein Haus baut. Er wird sich immer wieder fragen, Herr, was willst du mit diesem Haus? Herr, wie kann dieses Haus uns helfen, dir zu dienen? Herr, wie können wir in diesem Haus für dich leben und mit dir leben? Und wenn einer beschlagnahmt ist vom Evangelium, dann wird er schon vorher fragen, Herr, ist es überhaupt dein Wille, dass wir dieses Haus bauen? Zeig uns deinen Weg. Zeig uns deinen Willen. Beschlagnahmt für das Evangelium. Und es sollte sein beständiges Gebet sein, Herr Jesus, bewahre mich schon jetzt davor, dass dieses Haus mich ablenkt von deinem Evangelium. Bewahre mich davor, dass dieses Bauprojekt mich lähmt in meiner Hingabe an dich. Und lass mich jeden Tag ausgesondert sein für dein Evangelium. Das Evangelium beschlagnahmt uns ganz. Das ist das Erste. Und wo Paulus einmal dabei ist, stellt er uns gleich noch zwei weitere Qualitäten des Evangeliums vor Augen. Bedenken Sie mal, es ist ja immer noch die Einleitung des Briefes. Es ist ja immer noch der Briefumschlag. Und eigentlich würde es ja reichen, wenn Paulus jetzt fortfahren würde. Schauen Sie sich den Text mal an, wenn Paulus jetzt fortfahren würde. Also Paulus berufener Apostel, ausgesondert für das Evangelium. Und dann schreiben würde, dass ich euch ja in den nächsten Kapiteln ausführlich erklären werde. Und dann könnte er gleich zu Vers 7 springen. Und sagen an alle in Rom anwesenden Geliebten Gottes, an die berufenen Heiligen. Er hat sich viele Verse gespart und uns auch. Aber Paulus macht das nicht. Obwohl er die Dinge später noch erklärt, er schafft das schier nicht. Und dabei leitet ihn natürlich der Geist Gottes. Paulus ist so begeistert vom Evangelium. Paulus ist so überzeugt von seiner Wichtigkeit, dass er es nicht abwarten kann, diese beiden Dinge auch noch schnell auf den Tisch des Hauses zu legen. Er kann es einfach nicht abwarten. Leute, das muss ich euch jetzt schnell am Anfang schon nochmal sagen. Paulus kommt mir hier vor wie ein Kind, das ein wunderschönes Weihnachtsgeschenk für die Eltern gefunden hat und es hält es kaum aus, bis Heiligabend damit zu warten. Und das fragt die Eltern immer vor, wollt ihr es nicht schon auspacken? Wollt ihr es nicht schon auspacken? Ich habe so ein schönes Geschenk für euch besorgt. Und so ähnlich kommt mir Paulus hier vor. Es drängt ihn und er drängt uns dazu, noch bevor der Römerbrief richtig losgeht, noch zwei wichtige Qualitäten des Evangeliums kurz anzusehen. Lesen wir noch ein bisschen weiter. Vers 2. Ausgesondert für das Evangelium Gottes, das er zuvor verheißen hat in heiligen Schriften durch seine Propheten. Das ist das Zweite. Erstens, also das Evangelium Gottes beschlagnahmt uns ganz. Zweitens, das Evangelium ist solide verbürgt, sagt Paulus. Ihr steht auf total sicherem, festen Boden. Das Evangelium ist solide verbürgt. Dass er zuvor verheißen hat in heiligen Schriften durch seine Propheten. Paulus kannte sich aus. Paulus hatte das ja alles studiert. Er war ja professioneller Rabbi gewesen. Und er sagt hier, Leute, ich kann euch sogar beweisen, dass ich mir das Evangelium nicht selber ausgedacht habe. Ich kann euch beweisen, dass es sich nicht um eine Erfindung der jungen Gemeinden handelt, die damit irgendwie ihre Abweichung vom Judentum rechtfertigen wollten. Ich kann euch das beweisen, denn dieses Evangelium ist Jahrhunderte zuvor bereits verheißen, und zwar in den heiligen Schriften der alttestamentlichen Propheten. Mit anderen Worten, wenn mein Brief kommt, holt eure Schriftrollen vom Alten Testament raus, legt sie daneben und vergleicht das. Und dann werdet ihr sehen, das stimmt total überein, was ich euch über Jesus sage, was Jesus von sich selbst gesagt hat, und was die Propheten über Jesus angekündigt hatten. Und wissen Sie, wie oft Paulus auf den nächsten Seiten das Alte Testament zitieren wird im Römerbrief? Insgesamt 50 Mal. Etwa 50 Mal wird er zitieren. Und mit Propheten meint er nicht nur so die klassischen Propheten Jesaja, Jeremia, sondern er meint das ganze Alte Testament. Das ist ganz offenkundig. Auch Mose wird ja beispielsweise Prophet genannt. Also das gesamte Alte Testament bezeichnet er mit diesem Begriff der Propheten. Und Paulus kann sich für diese Behauptung auf einen Kronzeugen berufen. Wissen Sie auf wen? Auf Jesus selbst. Als Jesus auferstanden war und als diese Jünger, mit denen er dann nach Emmaus ging, ihn zuerst nicht erkannten. Wissen Sie, wie Jesus ihnen da erklärt hat, was alles mit ihm passiert war? Das können wir ganz kurz mal aufschlagen. Lukas 24. Als Jesus mit diesen Jüngern nach Emmaus geht, da redet er mit ihnen und dann sagt er zu ihnen: Warum glaubt ihr noch nicht, ihr Toren, trägen Herzens? Warum glaubt ihr nicht dem, was die Propheten geredet haben? Musste nicht Christus dies leiden und in seine Herrlichkeit eingehen? Also musste er nicht erst sterben und dann auferstehen? Und jetzt kommt's. Und er fing an bei Mose und allen Propheten und legte ihnen aus, was in der Schrift von ihm gesagt war. Also Jesus selbst hat das nachgewiesen. Die alttestamentlichen Propheten kündigen meinen Weg an. Sie beschreiben schon im Voraus das Evangelium. So hat Jesus selbst es den Emmaus-Jüngern erklärt. Und im Johannesevangelium, da sagt der Herr Jesus mal Folgendes. In Johannes 5, Vers 39, da sagt er: Ihr sucht in der Schrift, also im Alten Testament, denn ihr meint, ihr habt das ewige Leben darin. Und sie ist es wirklich, die von mir zeugt. Also Jesus selbst sagt das Gleiche wie Paulus. Der Weg Jesu, die Ankündigung des Messias, ist schon bezeugt im Alten Testament. Das ist ein ganz, ganz starkes Argument für die Glaubwürdigkeit dessen, was dann das Neue Testament sagt. Paulus sagt: Nehmt eure Schriftrollen raus, legt die neben den Römerbrief und ihr werdet sehen, das passt eins zu eins zusammen. Was ich euch über das Evangelium sage, das deckt sich hundertprozentig mit dem, was Gott im Alten Testament angekündigt hat. Dass der Messias kommen wird, dass Gott einen neuen Bund machen wird, dass der Messias sein Leben als Sühneopfer für uns schenken wird, um mit seinem Tod am Kreuz für unsere Schuld zu bezahlen und die Strafe auf sich zu nehmen. Das steht alles schon im Alten Testament, sagt Paulus. Und genauso hat es Jesus dann erfüllt. Dass er auferstehen wird, auch das steht schon im Alten Testament. Psalm 16 und andere Stellen. Und bei diesem Thema war es natürlich gut, dass Paulus ein professioneller Theologe gewesen war, auch als Jude, und sich im Judentum und im Alten Testament total gut auskannte. Und so konnte er das beweisen. Alles, was mit Jesus geschehen ist, ist Jahrhunderte vorher durch die Propheten bereits angekündigt gewesen. Also, das Evangelium Gottes beschlagnahmt uns ganz. Das Evangelium Gottes ist solide verbürgt. Und schließlich hat Paulus noch einen letzten Punkt, den er hier in der Einleitung schon mal so antippen muss, damit das von Anfang an klar ist. Damit das von Anfang an auch Ihnen und mir klar ist. Und das ist das dritte und letzte für heute. Das Evangelium ist eine Person. Das Evangelium ist eine Person. Und dazu lesen wir noch die Verse 3 und 4. Das Evangelium von seinem Sohn, der hervorgegangen ist aus dem Samen Davids nach dem Fleisch, also nach dem Menschsein, und erwiesen ist als Sohn Gottes in Kraft nach dem Geist der Heiligkeit durch die Auferstehung von den Toten, Jesus Christus, unseren Herrn. Oh, da steckt viel drin. Das Evangelium, kann man aber ganz einfach zusammenfassen, ist eine Person. Und wo es um Personen geht, geht es immer um persönliche Beziehungen. Und so führt der Römerbrief jeden Leser früher oder später, Sie und mich, früher oder später vor eine Frage, an der wir uns nicht vorbeidrücken können. Und die Frage lautet: Wie stehst du zu dieser Person? Wie stehst du persönlich zu Jesus? Das Evangelium ist nicht in erster Linie eine komplizierte Theorie, sondern es ist eine Person, die dir gegenübertritt, die dir entgegentritt, hier in dieser Bibel. Und wie stehst du dazu? Das war das Kennzeichen der Apostelpredigt. Es war Jesus' Predigt, die Apostelpredigt. Das war nicht in erster Linie eine Morallehre. Das war nicht in erster Linie ein Tugendkatalog, wie man einigermaßen ordentlich durchs Leben kommt und nicht mit dem Gesetz in Konflikt kommt. Sondern das war Jesus' Predigt. Hier ist eine Person, die dich lieb hat und die du kennenlernen musst und die du brauchst, um in deinem Leben nicht elendiglich zu scheitern. Und es nimmt einen den Atem, ihr Lieben, wie präzise und umfassend Paulus unseren Herrn schon in diesen zwei kurzen Versen beschreibt. Und ich muss sagen, das steigert nochmal die Neugierde auf die späteren Kapitel. Wer ist diese Person, um die sich das ganze Evangelium dreht? Das Erste, was Paulus in beiden Versen sagt, es ist Gottes Sohn. Vers 3, von seinem Sohn. Und Vers 4 nochmal, erwiesen als Gottes Sohn. Jesus ist wirklich Gottes Sohn. Er ist es. Das ist dramatisch. Paulus lässt nicht den Hauch eines Zweifels. Und er wird das später in Kapitel 9 nochmal bestätigen. Jesus ist Gott. Der Sohn ist Gott, wie der Vater Gott ist. Römer 9, Vers 5. Wissen Sie, die Bibelkritik behauptet, ach Jesus, dem haben die Jünger diesen Titel Gottes Sohn nur als Titel beigelegt, weil sie damit sagen wollten, wie sehr viel Ehrfurcht sie vor ihm haben. Aber Paulus sagt, nein, Jesus ist vielmehr, er ist Gottes Sohn. Er kommt direkt aus dem Himmel. Er ist nicht erst nachträglich zum Sohn Gottes adoptiert worden, sondern er kommt direkt aus dem Himmel. Die Bibelkritik behauptet, nee, du sollst nicht an Jesus glauben. Du sollst nicht persönlich zu Jesus beten, sondern du sollst wie Jesus leben und in seinen Spuren die Welt verändern. Und Paulus sagt, nein, du musst ihn persönlich kennenlernen. Das Evangelium ist eine Person. Du brauchst Jesus und er ruft dich. Und dann gibt der Apostel eine erste Kurzbeschreibung. Und diese Kurzbeschreibung macht deutlich, dieser Jesus ist zugleich wahrer Mensch und wahrer Gott. Er ist beides. Vers 3 beschreibt zunächst die menschliche Seite. Da heißt es von seinem Sohn, der hervorgegangen ist aus dem Samen Davids, also aus dem Geschlecht, aus der Linie des Königs Davids, nach dem Fleisch, nach dem Menschsein. Das heißt, das ist die menschliche Seite. Gottes Sohn wurde wirklicher Mensch. Er kam hinein in einen menschlichen Stammbaum. Er wurde 9 Monate lang ausgetragen von einer menschlichen Mutter. Er wurde wirklich Mensch. Aber, diese menschliche Geburt war nicht der Beginn seiner Existenz. Bei uns ist die menschliche Geburt der Beginn unserer Existenz. Aber so war das bei Jesus nicht. Lesen Sie genau, was hier steht. Paulus schreibt, er ist hervorgegangen aus dem Geschlecht Davids, nach dem Fleisch. Das heißt, nach dem Menschsein wurde er in diesen Stamm Davids hineingeboren. Das heißt, als Mensch mit Fleisch und Blut, als Mensch mit Hunger und Durst, da ist Jesus aus dem Stammbaum der Davidsfamilie hervorgegangen. Und das kann man ja nachprüfen. Aber das heißt, er war vor seiner Menschwerdung schon da. Er hat vorher schon existiert. Er hat vorher schon gelebt, bevor er Mensch wurde. Und das haben wir ja in der Lesung durch Bruder Bendewald vorhin gehört, in Philipper 2, wie Paulus das im Auftrag Gottes schreibt. Da schreibt er in Vers 6, er, Jesus, der in göttlicher Gestalt war, wurde Mensch. Aber er war vorher schon in göttlicher Gestalt da und er kam dann gewissermaßen vom Himmel auf die Erde. Er hat sich nicht krampfhaft daran geklammert, sondern er hat das für eine gewisse Zeit für uns drangegeben und ist Mensch geworden. Er war im Himmel und er kam auf die Erde. Er wurde Mensch und er ist hervorgegangen dann aus diesem Stamm Davids. Und dazu musste er logischerweise, wenn er von einer Frau geboren werden sollte, in irgendeinen menschlichen Stammbaum einsteigen. Und die Propheten hatten schon Jahrhunderte vorher gesagt, dass das der Stammbaum des Königs Davids sein würde. Und genauso ist es gekommen. Und Sie können im Neuen Testament das nachprüfen, der Stammbaum Jesu, sowohl was seine Mutter Maria, als auch was seinen Adoptivvater Josef angeht. Jesus ist ja durch ein Wunder, durch die Jungfrauengeburt geboren worden, aber Josef war sein Adoptivvater und Maria war seine echte Mutter. Die stammten beide aus dem Stamm Davids. Ganz eindeutig. Also Jesus war wirklicher Mensch, das ist die eine Seite. Und Vers 4 beschreibt dann die andere Seite und damit schließen wir, erwiesen als Sohn Gottes in Kraft nach dem Geist der Heiligkeit durch die Auferstehung von den Toten. Damit ist ganz deutlich, Jesus wurde Gottes Sohn nicht erst durch die Auferstehung. Jesus wurde nicht erst in der Auferstehung als Gottes Sohn adoptiert gewissermaßen. Das würde ja nicht passen, denn er war ja schon vorher Gottes Sohn. Sondern, was schreibt Paulus hier präzise? Jesus wurde erwiesen. Hier steht wörtlich, Jesus wurde erwiesen als Gottes Sohn durch die Auferstehung. Das ist ganz, ganz wichtig. Erwiesen, das bedeutet, hier wurde aufgezeigt, was immer schon galt. Hier wurde deutlich gezeigt, was immer schon war, von Ewigkeit her. Erwiesen als Gottes Sohn, ausgerufen als Gottes Sohn, bewiesen als Gottes Sohn durch die Auferstehung, öffentlich beglaubigt als Gottes Sohn durch die Auferstehung. Das ist hier gemeint. Jesus wurde erwiesen als Gottes Sohn. Er ist nicht erst durch die Auferstehung gewissermaßen zum Sohn Gottes erklärt worden, sondern die Auferstehung hat deutlich gemacht, dass er Gottes Sohn ist von Ewigkeit her. Die machtvolle Auferstehung, erwiesen als Gottes Sohn. Und dabei hat der Vater kräftig mitgewirkt. Und Gott hat an seinem Sohn alles erfüllt, was Gott vorher durch die Propheten angekündigt hat. Was für ein Wunder, was für eine Wahrheit, ihr Lieben. Und das ist es wohl, was Paulus meint, wenn er hier schreibt, erwiesen als Sohn Gottes in seiner ganzen Macht nach dem Geist der Heiligkeit. Also durch Gottes Eingreifen, welches durch den Heiligen Geist geschieht. Durch Gottes Eingreifen, welches durch den Heiligen Geist geschieht. Überlegen Sie mal, auch vor der Auferstehung war ja die Macht Jesu wieder aufgeblitzt. Wann? Bei den Heilungen zum Beispiel. Wenn Jesus mit einem Machtwort einem Blinden das Augenlicht zurückgab. Bei den Toten Auferweckung. Das war schon vor der Auferstehung Jesu, als er den Lazarus aus dem Grab rausgeholt hat. Da war seine Macht immer schon aufgeblitzt. Auch seine Macht über den Sturm. Seine Macht über die Elemente. Das konnte er alles nur tun, weil er da schon der Sohn Gottes war. Da war er es ja schon. Da hatte er diese Macht ja schon. Und doch, das ist auffällig, hatte Jesus von dieser Vollmacht nur zurückhaltend Gebrauch gemacht. Als Mensch, geboren aus dem Samen Davids, hat Jesus freiwillig immer wieder auf die Ausübung dieser Macht verzichtet. Er hätte sie auch benutzen können, um sich vom Kreuz loszureißen. Wäre ja als Machtproblem für Jesus nicht existent gewesen. Er hätte das locker machen können. Er hätte nur ein Wort zu sagen brauchen und er wäre weg gewesen vom Kreuz. Aber er hat es nicht getan. Aber dann, kurz vor der Kreuzigung, hatte Jesus den Vater gebeten. Und diesen Vers, den überliest man so schnell. In Johannes 17, Vers 5, da hatte Jesus kurz vor der Kreuzigung gesagt, und nun verherrliche du mich, Vater, bei dir selbst mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war. Bitte gib mir meine alte Herrlichkeit wieder, die ich bei dir im Himmel hatte, bevor ich auf die Welt gekommen bin. Hat Jesus kurz vor der Kreuzigung gesagt. Und genau diese Bitte erhört der Vater dann am Ostersonntag. Durch die Auferstehung wird Jesus öffentlich beglaubigt, wird Jesus erwiesen als der machtvolle Sohn Gottes, den sich einmal die ganze Welt wird beugen müssen. Durch die Auferstehung wird das erwiesen. Und so haben die Apostel dann noch später gepredigt. Als Paulus auf dem Areopag in Athen gepredigt hat, hat er gepredigt, den hat Gott durch die Auferstehung ausgewiesen, dass er die Vollmacht hat, der Richter aller Menschen zu sein. Durch die Auferstehung erwiesen als der mächtige Sohn Gottes. Wenn Sie wissen wollen, wer Jesus ist, dann wissen Sie es jetzt. Er ist der mächtige Sohn Gottes. Und was in den Wochen vor der Auferstehung manchmal übersehen werden konnte, Jesu Macht, Jesu überwältigende Herrlichkeit, Jesu absolute Souveränität, das wird ihm dann wiedergegeben gewissermaßen in der Auferstehung. Und deshalb kann Jesus wenige Tage nach der Auferstehung dann sagen, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Da hat er diese alte Herrlichkeit wieder, hat ihm der Vater wiedergegeben. Und noch eine letzte auffällige Formulierung und dann haben wir diese Verse fast geschafft. Sehen Sie, da steht, erwiesen als Sohn Gottes durch die Auferstehung, wörtlich müsste man eigentlich übersetzen, der Toten. Da steht Mehrzahl und nicht Einzahl. Warum? Das ist spannend. Das meint nicht nur Jesu eigene Auferstehung, die zuallererst. Aber das schließt auch unsere Auferstehung mit ein. Jesus hat ja versprochen, dass wer an ihn glaubt, dass er den in seine Auferstehung mit hineinziehen wird. Jesus ist der Erste. Jesus ist als Erster durch. Aber er wird die, die an ihn glauben, mit da reinziehen. Wenn sie sterben und Jesus im Glauben an Jesus sterben, wird er sie mit reinziehen in diese Auferstehung. Das ist unfassbar, das ist so groß, das ist so schön. Also Jesu eigene Auferstehung war erst der Anfang. Dadurch wurde er schon erwiesen in seiner ganzen Macht als der Sohn Gottes. Aber es geht noch weiter. Es wird weitergehen. Und bis dahin, dass auch unsere Auferstehung einmal dazu dienen wird, dass Jesus als der Sohn Gottes in seiner Macht geehrt und als Sohn Gottes gepriesen wird. Verstehen Sie, das ist das ganze große Bild, das Paulus hier vor uns aufzeigt. Es ist atemberaubend. Es ist atemberaubend, was wir schon in diesen ersten Sätzen alles über Jesus erfahren haben. Und es ist so, als ob Paulus uns gerade dazu drängt, Jesus genau und differenziert anzusehen. Uns drängt, diese Verse zu studieren. Und sagt, siehst du, das ist das Evangelium Gottes. Darunter geht es nicht. Billiger geht es nicht. Harmloser geht es nicht. Das ist das Evangelium Gottes. Es dreht sich alles um diese einzigartige Person. Es dreht sich alles um diesen einzigartigen Jesus, um diesen Sohn Gottes. Der ist wirklicher Mensch geworden. Ja, das stimmt. Der ist eingestiegen in den Stammbaum der Davidsfamilie, wie die Propheten uns gesagt hatten. Aber derselbe Jesus wurde zugleich erwiesen als Sohn Gottes, beglaubigt als Sohn Gottes in voller Macht, wie das hier steht. Derselbe Jesus, der Mensch geworden war, wurde erwiesen als Sohn Gottes voller Macht durch die Auferstehung von den Toten. Gottes Sohn war immer schon da gewesen. Und dann ist er in die Welt hineingekommen. Und dann ist er als hilfloses Kind gekommen. Aber er ist immer Gott geblieben. Und auch als er da als Baby in der Krippe lag, was wir zu Weihnachten wieder feiern werden, da ist er immer Gott gewesen. Gott ist im Fleische, wer kann dieses Geheimnis verstehen? Und oftmals hat er dann seine Macht aufleuchten lassen. Oftmals. Aber oftmals hat er sie auch verhüllt. Bis dahin, dass er sich dann wehrlos an das Kreuz schlagen ließ. Und Jesus wusste, ein Machtwort hätte genügt, um freizukommen. Aber wenn Jesus freigekommen wäre vom Kreuz, dann hätten wir keinen gehabt, der für unsere Schuld gestorben wäre. Dann hätte ich keinen gehabt, der für meine Sünde bezahlen konnte. Dann wäre ich hilflos dem Gericht Gottes ausgeliefert gewesen. Und so ist er gestorben, auch für uns, auch für dich ist er gestorben. Aber dann, am dritten Tag, da wurde Jesus erwiesen als Sohn Gottes in Kraft durch die Auferstehung. Und in diese Auferstehung will er auch uns mit hineinziehen. Und deshalb steht da Auferstehung der Toten plural. Jesus ist der Erste, aber er nimmt uns mit. Er holt uns nach, wenn wir an ihn glauben. Das ist das Evangelium Gottes, sagt Paulus. Das ist das Evangelium Gottes, das ich euch in diesem Römerbrief dann weiter und ganz entfalten werde. Das ist die wichtigste und die schönste und die strahlendste Nachricht, die jemals in der Welt verbreitet wurde. Aber es ist auch zugleich die aufregendste und die herausforderndste und die kompromissloseste Botschaft, die jemals einem Menschen zugerufen wurde. Denn das Evangelium Gottes beschlagnahmt uns ganz. Das war das Erste. Das Evangelium Gottes beschlagnahmt uns ganz. Aber ich muss mich dem stellen, denn zweitens, das Evangelium Gottes ist solide verbürgt. Es ist gründlich belegt und bewiesen. Und drittens, das Evangelium Gottes ist eine Person. Und an dieser einen Person hängt für jeden von uns alles. Denn der Vater gibt alles durch den Sohn. Und darum liebe ich diese Geschichte so von dem äußerst wohlhabenden Mann, mit dem ich jetzt schließe, dessen einziger Sohn im Krieg gefallen war. Und der Vater erfuhr die Botschaft vom Tod seines Sohnes von einem Kameraden. Dieser Kamerad war ein junger, unbedeutender Maler. Und er brachte dem Vater als Abschiedsgeschenk ein schlichtes Porträt mit, das er von diesem Sohn gemalt hatte. Irgendwie in den Kriegswirren hatte der Kumpel dieses Porträt von dem Sohn des reichen Mannes gemalt und schenkte es ihm jetzt. Nun, der Vater besaß viele kostbare Kunstwerke von berühmten Malern, von Rembrandt und Rubens und Van Gogh. Aber dieses schlichte Porträt seines Sohnes, das hielt er in Ehren, ganz besonders in Ehren, weil er den Sohn so liebte. Wenige Monate später starb auch der Vater. Und kurz darauf, so erzählt die Geschichte, fand dann die Versteigerung statt, bei der all die großen Kunstwerke zu sehen waren. Und aufgeregt warteten die Kunsthändler mit ihren dicken Brieftaschen, dass sie nun den Rembrandt und den Van Gogh erstehen konnten. Und sie hörten ganz genau zu, wann sollte es endlich losgehen. Und da trat der Leiter der Auktion an das Pult und sagte: Meine Damen und Herren, ich muss vorher noch eine Anweisung aus dem Testament des Erblassers vorlesen. Und dann las er, was der Vater geschrieben hatte. Bevor all die anderen Kunstwerke angeboten werden, soll zuerst das Bild meines Sohnes ersteigert werden. Und erst wenn dieses Bild, das mein Sohn zeigt, seinen Besitzer gefunden hat, dann geht die Veranstaltung weiter. Die Leute waren schon unruhig, sagten: Menschenskinder, dieses billige Bild, lass uns jetzt endlich an die großen Kunstwerke rangehen. Aber der Vater hatte es ja so im Testament angeordnet. Aber keiner wollte das Bild des Sohnes haben. Keiner meldete sich. Und schließlich gab sich ein schüchterner ehemaliger Hausangestellter zu erkennen, der dem Vater treu gedient hatte und der den Sohn von Herzen gern hatte. Er hatte nicht viel Geld, aber die wenigen Dollars, die er besaß, die setzte er ein, um dieses Bild des Sohnes zu bekommen. Und da kein anderer das haben wollte und die anderen froh waren, dass das Bild nun endlich weg war, bekam er es auch. Da trat der Auktionator erneut an das Pult und sagte: Meine Damen und Herren, ich habe den Auftrag, an dieser Stelle die Fortsetzung des Testaments zu verlesen. Der Erblasser schreibt weiter: Wem mein Sohn wichtig genug ist, dass er dessen Porträt besitzen will, dem schenke ich hiermit den gesamten Rest meiner Kunstschätze. Und da war die Auktion vorbei. Entsetzen im Rund. Denn nun gab es nichts mehr zu ersteigern. Denn der Vater schenkt alles durch den Sohn. Und das ist die Botschaft des Römerbriefs. Der Vater schenkt alles durch den Sohn. Es kommt auch für dich alles auf den Sohn an. Und wenn du den Sohn, der Gott ist und Mensch ist zugleich, wenn du den lieb hast, wenn du dem vertraust, dann schenkt der Vater dir seine ganzen Schätze. Dann schenkt er dir Vergebung, Gnade, das ewige Leben, den Himmel und schon jetzt seine persönliche Nähe. Das ist das Evangelium Gottes, das er zuvor verheißen hat in heiligen Schriften durch seine Propheten, nämlich das Evangelium von seinem Sohn, der hervorgegangen ist aus dem Samen Davids nach dem Fleisch und erwiesen ist als Sohn Gottes in Kraft nach dem Geist der Heiligkeit durch die Auferstehung von den Toten. Jesus Christus, unser Herr. Amen.